Israel 1948, Heiliger Krieg, wer hätte das gedacht, Herr? Das Land war kahl, fast leer und steinig, weder Milch noch Honig floss darin. Und die Feinde kamen von allen Seiten her, um dein Volk zu zerstören, nochmals mit toten Feldern von Juden bedeckt. Aber du erhobst dich, der Heilige in Israel. Und das Land, dein Land, und das Volk, dein Volk, war neu geboren. Halleluja. Amen. Wir sind mitten in das Esther-Buch. Wie ich gesagt habe, ich sehe die theologische Zentrum, vor allem in Kapitel 3 und 4. Wir haben eine Einleitung und wir sind fast fertig mit Kapitel 3. Kommen wir zu Kapitel 4. Wir schauen, wie weit wir kommen. Meine Zielsetzung ist nicht, alles zu behandeln. Meine Zielsetzung ist, so gut ich kann, das in die Tiefe zu verstehen. Wir lesen ab Vers 13, dritte Kapitel. Und die Schreiben wurde gesandt durch die Läufe in alle Länder des Königs. Man sollte vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag. Nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündert. Das ist eine alte Geschichte, nur was hier ziemlich einmalig, alles in einen Tag, alle Juden umbringen. Wir haben das sehr betont, die Vormittags, dass wir Juden haben ständig Hass gegen uns erlebt. Die Gründe sind weder letzten Endes, nicht nur wirtschaftlich, nicht nur politisch, nicht nur soziologisch, die Gründe sind religiös, metaphysisch. Es hat mit das Böse, mit der Satan zu tun. Er nimmt immer andere Form. Und jede Form, die wir Juden, ob wir zu reich oder zu arm, ob wir zu klug oder zu dumm oder was wir sind, ob wir mitmachen. Die Juden waren deutschnational in Deutschland. Sie waren im Ersten Weltkrieg, mehr Juden sind gefallen. Nach der Bevölkerung, in Bezug zu der Bevölkerung als Deutsche, die freiwillig gefallen sind und für Tapferkeit ausgezeichnet. Die waren national. Viel haben gedacht, nichts kann mir passieren. Ich habe für Deutschland gekämpft, ich bin ein Nationalheld. Und Hitler hat denen trotzdem alle umgebracht, als minderwertig. Als deutsche Feinde, was für ein ungeheuer Widerspruch. Wir können tun, was wir wollen. Wassermann, die surrealistisch-expressionistische Dichte im 20er Jahr unseres Jahrhunderts, hat einmal geschrieben, wir können tun, was wir wollen. Wir können Freunde, wir können Feinde, wir können klug, wir können dumm, wir können reich, wir können arm, wir bleiben immer noch Juden. Irgendwas ist gegen uns. Und man, die Soziologen finden Grund, die Wirtschaftswissenschaftler finden Grund, die Politiker finden Grund. Die Tatsache ist, es gibt einen Urgrund. Und das ist satanisch. Satan ist gegen Gottes Volk und ist auch gegen uns, Christen. Und es wird immer eine andere Form. Und jetzt am Ende der Tag, der Form ist Israel. Antisemitismus, wir sind immer für die Juden, nicht wahr? Vor allem, weil wir kaum Juden mehr hier haben. Aber Zionismus gegen die bösen Juden. Und ich sage euch eines. Terror kommt nicht wegen die Siedlung. Die Siedlung des Landes, die Gott uns gegeben hat. Es gab viel mehr Terror, als nicht gesiedelt war unter Rabin und Peres. Das ist ein Scheinargument. Der Terror kommt sowieso. Wir können machen, was wir wollen. Nochmal. Wir können machen, was sie wollen, die bringen uns um. Und wenn wir Yasser Arafat, der Erzterrorist, das hier als gemäßig und lieb und so ist, gerade jetzt in Bonn, nicht wahr? Wenn wir ihnen mehr und mehr Land geben, Land sogenannt für Frieden, Land für Terror, der letzte Schlacht, er ist die fünfte Kolonne, nennt man das, glaube ich, auf Deutsch, der fifth column. Er wird uns in den Rücken fallen, mit die anderen zusammen. Und es ist klug von Israel, das nicht zu tun. Ich werde ihm kein bisschen Land geben, aber kein bisschen Land, bis er was gegen Terror tut. Und er schickt die Hamas in Gefängnis und zwei Wochen später sind sie dort irgendwas rausgekommen. Ja? Und der Chefpolizist bei seinen Polizisten, wir haben ihn ertappt, unser Geheimdienst, dass er drei Gruppen von Terroristen geschickt hat, Terroranschläge zu machen, wo er da ist, Ordnung und Ruhe zu schaffen. Wir wissen, mit wem wir hier zu tun haben. Und in dieser Hinsicht, auch wenn Netanyahu viel Fehler gemacht hat, er weiß sicherlich viel besser als Peres, mit was er hier zu tun hat. Peres ist die liebe Linksintellektuelle, so war ich als Kind. Ich kenne die Mentalität gut, blauäugig, wohlwollend. Good intentions pave the way to hell, sagt man auf Englisch. Gute Absichten pflastern den Weg in die Höhle. Und das ist genau, was hier passieren kann. Ich bin für Frieden. Ich bin für Frieden. Ich bin für eine wahre Frieden. Und die wahre Frieden bringt Jesus Christus. Und bis dahin müssen wir stark bleiben. Wir müssen tun, was wir können mit diesem Mann. Aber das ist sehr schwierig. Sie wissen, wie er mit seinem eigenen Volk umgeht. Er foltert denen. Er hat denen die ganze, was hier reingegeben in Geld, ein Drittel davon ist verschwunden geworden. So, dass einer, der überprüft hat, die Geld nicht anlegen, hat gesagt, die ganze Kabinett soll zurücktreten. Der am meisten das geplündert war, Arafat. Man muss etwas kritischer sein, als was man in die Zeitung hier liest. Lesen Sie die Jerusalem Post oder lesen Sie eine Zeitung, wo Sie richtig informiert über die Lage, wie das in Israel ist. Die Zielsetzung ist, die Juden ins Meer zu werfen. Und mit Ägypten, traue nicht auf die Ägypten, die lassen euch im Stich. Wer hat das sein Lebenslang verkündigt? Jesaja. Und wir sind in die gleiche Lage mit Ägypten. Ein kalter Frieden. Antisemitische Schriften, auch Mein Kampf, sind in Kairo links und rechts vorhanden in die großen Büchergeschäfte. Das wissen wir. Das bedeutet nicht, dass ich gegen Frieden. Ich bin für Frieden. Aber wahre Frieden, nicht Land für Terror. Die Endzeit entwickelt sich mehr und mehr gegen Israel. Und die Zielsetzung, jetzt kommen wir frei, jetzt werden wir alle Juden umbringen. Die Juden sind unser Unglück. So hört man. Und die Läufe gingen eilends, 15, aus nach des Königs Wort, und in der Festung Susa wurde das Gesetz angeschlagen, und der König und Haman saßen und tranken. Wissen Sie, eine der schrecklichsten Bilder von Auschwitz, viel von den Auschwitz-Mörder haben Weihnachtslieder gesungen, einen Tag freigenommen, die Juden umzubringen. Manche sogar haben Mozart gespielt. Und Mozart ist alles anders als ein Heldenkomponist, ja? Das war Wagner und Beethoven. Sie spielen sensibel Mozart und dann bringen sie den nächsten Tag die Juden um. Und hier trinken sie und bin bereit, die Juden umzubringen. So geht die Welt mit uns um. Traurig, traurig. Gott sei Dank, ich brauche das nicht zu Ihnen sagen. Hier sind Freunde meines Volkes. Meine Frau sagt immer zu mir danach, David, sei sanftmütig. Die sind Freunde von Israel hier, ja? Sie hat ganz recht, aber trotzdem sei sie sicher. Ja. Vorsicht. Ich habe mein großes Problem mit meiner Frau heute erledigt. Und das ist, mein Pullover habe ich nicht getragen heute Abend. Denn sie erträgt es nicht, wenn ich mein Pullover ausziehe für die ganzen Leute, weil es so heiß. Ich habe wahnsinnig geschwitzt. 20 Minuten vor war ich in ein Schwitzbad. Das ist irgendwo eine Hitze kommt hier rein. Das ist schön in diesem Wetter. Und ich habe gedacht, ich muss meine Pullover weg. Aber dann habe ich geguckt, meine Frau ist da. Naja. Aber meistens ist sie barmherzig. Ja. Mordechai bestimmt Esther beim König für die Juden einzutreten. Erst schweigen, dass du Jude bist, dass du an die richtige Stelle kommst und dann zeigen das, wenn du an die richtige Stelle bist. Es gibt ein Zeit zu reden und ein Zeit zu schweigen und das ist auch seelsorgerlich für uns. Viele Christen sind nicht missionarisch jetzt. Die nehmen das für sich, Konsumglaube. Andere Christen fallen mit die Tür im Haus rein. Ich kenne einen, der stolz mir gesagt habe, da war ein offener Fenster beim Auto, als ich vorbeigefahren, ich habe ein Bibel reingeworfen, ich habe gewusst, Gott wird das Beste aus das zu machen. Ich habe gesagt, das ist nicht meine Art, der Mission zu machen, ja? Wir müssen beten für die richtige Zeit, die richtige Worte. Es gibt eine Zeit zu schweigen und auch ein Jaffin lernt das mit Mühe. Ja, und es gibt auch eine Zeit zu reden. Das ist kein Problem für mich. Ja. Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider, legte den Sack an und tat Asche aufs Haupt und ging hinaus mitten in der Stadt und schrie laut klagend. Denk mal, mitten in der Stadt, Was für eine Sack ist das? Was für Asche? Die hat eine doppelte Bedeutung. Buße und Tod. Man sieht die Sack an, um Buße zu tun und um Tod zu beweinen. Und hier geht es um beides. Ein Bußruf an Gott, zu klagen, dass wir alles ermordet werden. Und geht durch die Straße. Das bedeutet, er scheut sich nicht, wenn es hart um hart kommt. Wie ist es mit uns in die Endzeit, in die antichristliche Zeit, die auf uns kommt? Ich glaube, ich werde eine der Ersten im Gefängnis, weil ich meinen Mund nicht halten kann. Das ist mein Problem. Mein Stärke, immer unsere Stärke, trägt in sich unsere Schwäche, sicher logisch. Und denen, die immer sehr gut zuhören kann, wir Juden brauchen das immer gerne, denn wir alle reden auf einmal, nicht wahr? Aber die haben in dieser Stärke ihre Schwäche, dass sie nicht reden, wenn sie reden sollten. Immer die Stärke unserer Sicherheit, unserer Person, trägt in sich die Schwäche. Das ist immer so. Und kam bis vor die Tor des Königs, denn er dürfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack anhatte. Zeichen Asche, Tod, getrennt von dem König, der das Leben in seiner Hand, so ist das vorgestellt, über seine Untertanen. In Tor wird gesprochen, das Gerechtigkeit in Israel. Ich nehme es an, dass ich bin kein persischer Expert, ich nehme es an, dass das nicht nur in Israel war. Und das ist der gerechte König nach ihrer Gesetze und ihrer Vorstellung. Und man darf ihn nicht mit Themen wie Tod und Buße und solche Dinge beschweren. Er bleibt getrennt davon, er lebt mit seinem Wein, nicht wahr? Das ist eine sehr merkwürdige Gestalt. Das Gute tut er, wenn er zu viel Wein getrunken, und das Schlechte tut er, wenn er zu viel Wein trinkt. Er tut immer, wenn er zu viel Wein trinkt, und wenn er nicht Wein trinkt, tut er gar nichts. Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot anlagte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viel fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche, Buße und Erwartung des Todes. Da kommen die Diener und Esther, der König, und zählte die König davon. Und jetzt kommen wir dass sie zum König hineingehe, sagt, und gab einen Abschrift des Gesetzes, dass Susa angeschlagen war, das kommt hier, dass sie zu vertilgen, damit er Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, das ist Mordecai, ich lese in die Mitte von Vers 8, eine Abschrift, dass alle Juden umgebracht, dass Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehen und bei ihm Fürbitte tun für ihr Volk. Jetzt ist die Zeit zu reden, und sie hat die Macht und die Herrschaft der Frauen. Ja, und das ist sehr gut hier. Und jetzt lesen wir ab Vers 11. Es wissen alle Großen des Landes und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingehe in den inneren Hof, Mann oder Weib nach dem Gesetz sterben muss. Das sagt Esther. Sterben muss. Es sei denn, der König streche das goldene Zepter gegen ihn aus. Sie hat Angst. Für sich. Denn, Vers 14, denn wenn du diese Zeit schweigen wirst, sagt Mordecai zu ihr, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber in dein Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr nicht weiter sagt, Hesekiel, was ich dir sage, Hesekiel 3, 17 bis 19, die urmissionarische Text in der Bibel, wenn ihr nicht sagt zu den Gottlosen, was ich gebete, dass du sagst, dann kommst du ins Gericht mit den Gottlosen, wenn du schweigst. Das ist hier im gleichen Sinne. Du musst reden, weil du hast die Macht, das Volk zu retten, auch wenn es geht um dein Leben. Vordeutung von Jesu hier, die Lage. Einer muss sterben für den Volk. Einer muss die Gefahr des Todes ausgesetzt. Aber sie wird nicht sterben. Du musst es um das Volks Willen tun. Mordecai, der sie erzogen hat, dass sie Jüdin ist, dass sie das Schweigen und jetzt reden muss, zeigt ihr das Wesen, jetzt ist die Zeit zu reden, du kannst das Volk erretten. Es geht nicht um dich, es geht um Gottes Volk. Und dann sagt er, was interessant, wenn du das nicht tust, jemand anders wird es tun. Gott wird Hilfe schicken, mit so einem tiefen Glaube. Gott wird einen anderen Weg finden, dein Volk zu retten.
Und dann kommt, wie wir Vormittag gesprochen, wie war das denn Auschwitz? Gott ist anscheinend geschwiegen. Nein, er hat nicht geschwiegen. Denn da steht deutlich geschrieben in die Prophetie, dass Israel so ein Knochenfeld gemacht wird. Das war Auschwitz, Ezekiel 37. Soweit Ezekiel schaut, war nur tote Gebeine von Juden. Und dann spricht Ezekiel, dass Leben geben wird über diese tote Gebeine. Und er sprach, und da war Leben. Und dann sprach er, als es kein Odem in ihnen war, durch Gottes Wort, und da war Geist Odem in ihnen. Sie stand auf, ein reger Herr. Der Herr sagt, sie kehren zurück nach Israel. Israel muss durch die schwerste Leiden gehen, dass sie zurückkehren im Land und dass der Messias kommt. Die Gipfel unserer Leidens geschehen. Und viele Christen sagen, ja, das ist der Judenweg, sie müssen leiden. Und wir kommen nicht in der Endzeit und in die Trübzeit. Das hört man gerne unter Christen, ja. In die Trübzeit, das kommen wir nicht. Na, das ist nur für die Juden. Ja, als ob die das Leidensvolk Gottes sind und wir nicht. Na, wir sind auch das Leidensvolk Gottes und wir kommen in diese Trübzeit. Und wer sagt, ach, weil ich Christ bin, alles wird gut gehen. Gerade weil man Jude ist, weil man Gottes Volk gehört und wir gehören dazu, wird es nicht menschlich gut gehen. Wir müssen durchläutert sein, durchleiden sein. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich kann euch sagen, wenn man das tut, wird man große Wunder erleben. Ich gebe euch ein Beispiel. Der einzige Pfarrer in Württemberg, der zu Bußenbettag nach Kristallnacht, als alle die Synagoge niedergebrannt war, der den Mut gehabt hat, was zu sagen. Nicht ein berühmter Prediger, sondern ein unbekannter kleiner Landesfahrer. Zu Bußenbettag stand der Text, Land, 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 höre des Herrn Wort. Und er hat das gepredigt. Und die SS war dabei, als er das gepredigt hat, natürlich. Und er ging auf die Schwäbische Alb und hat eine Bibelstunde gehalten. Und als er zurückkam, die SS war da in Spalier. Und er muss dort denen gehen. Die haben Stiefel an, sie haben ihn gestoßen, bis alles zerbrochen war in sein Leib. Und der erste Mensch, der ihn besucht, kam zu ihm. Der Mann könnte kaum reden. Und was sagt dieser Pfarrer? So eine Friede, so eine Nähe zu Gott habe ich niemals erlebt, als diese Leute gegen mich vorgingen. Da war eine Stille, eine Friede, ein Gottesnähe sondergleichen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Weg. Der Weg des Kreuzes nachfolgen. Ich kann euch sichern, wer wagt aus der Kraft Christi in seine Schwachheit, wo er die Macht zeigt, diesen Weg zu gehen, er wird diese Führung in einer Art oder andere erleben. Und wer das ausweicht, weicht des Herrn Heil aus. Sehr wichtig, sehr wichtig. Denken Sie aber an die tiefe Glaube dieser Mordechai. Wenn du das nicht tust, du bringst dich selbst ins Gericht. Aber Gott wird einen Weg finden und Gott findet immer einen Weg. Keine von uns ist unentbehrlich. Das müssen wir alle lernen mit der Zeit. Aber keine von uns. Er findet seinen Weg, aber er will durch uns das tun. Und nicht nur du wirst umkommen, sondern dein Vaters Haus. Weil sie hat keinen Vater und Mutter, aber die Nachkommen. Vers 16. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind. Warum ständig alle Juden? Warum ständig alle Juden umbringen, alle Juden erretten? Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über alle Juden. Wissen Sie warum? Weil Gottes Erwählung des Volk Israel ist keine persönliche Erwählung. Er hat mich nicht als Jude erwählt, sondern er hat mein Volk erwählt. Ein Jude bekennt sich nicht persönlich zu Gott. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, höre Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist eins oder eine. Das ist die jüdische Glaubensbekenntnis. Kollektiv. unser Gott, wo wir als Christen bekennen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, der Himmel und der Erde und Jesus Christus und so weiter. Weil Gott ruft im neuen Bund einzelne Menschen aus der Badener, ich habe gelernt, nicht zu sagen Badenser, sondern aus die Badener, aus die Schweizer, aus die Schwaben, aus Amerikaner und so weiter, aus alle Völker. Aber das Volk Israel, ihre Glaubensbekenntnis ist kollektiv. Und das ist ein Grund, warum Luther und viele große Theologen nicht verstehen könnte, wie Israel immer noch erwählt ist nach Jesu. Weil unser Weg ist ein persönlicher Weg in der Nachfolge. Das ist nicht das jüdische Weg. Es ist ein anderer Bund mit anderen Wegen. Und das Ziel ist das tausendjährige Friedensreich und die Taufen des ganzen Volkes. So gehe ich hin und versammle alle Juden, die in Suse sind und fastet für mich, Buße tun, dass ihr nicht isst und trinkt 3 Tage lang. Schauen Sie, wie häufig diese 3 Tage durfte. Die ganze Bibel. Paulus ist blind 3 Tage, nicht wahr? Hineingebracht in Jesu Kreuzesleiden. Essen unterwegs. Ich denke nur, was schnell im Kopf kam. Essen unterwegs bei den Wüstenwanderungen. Beim 3. Tag muss alles aufgegessen sein. Es geht ständig durch die Bibel. Der Weg kreuzt. Am 3. Tag wollen wir den Herrn opfern, nachdem man durch den Schilfmeer gegangen ist. Durch den Tod zum neuen Leben in den Herrn. Ständig diese 3. 1945 im Mai, der Knochenfeld. 1948 im Mai, genau 3 Jahre später, die Gründung der vormessianischen Stadt Israel. Mit 600.000 Menschen, die Zehnte, die läuft durch die ganze Bibel. 6 Millionen sind umgebracht, 600.000 gründen der Stadt Israel. Und unter Josua, wo Menenor genannt wird, sind 600.000, die hinkommen im Lande. Das sind keine Zufälle, diese 3 und diese Zehnte. Und diese 600.000, das ist alles genau. Gott arbeitet genau, viel genauer als jeder von uns. Dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten. Und dann will ich zum König hingehen, entgegen dem Gesetz. Entgegen dem Gesetz. Aber denken Sie, dass Judentum überhaupt kein Gesetzesglaube ist. Das ist ein christliches Märchen. Judentum ist kein gesetzlicher Glaube. Ich erzähle euch 2 treffende Beispiele. Nach dem Gesetz, wer soll erben? Der älteste Sohn. Gucken Sie alle die zentralen Gestalten im Alten Testament. Gucken Sie, ich heiße David, ja, gucken Sie, für wen ich genannt bin. Achter Sohn. Josef. Mose, gucken Sie denn alle an. Keine von denen. Israel gegen das Gesetz, sie erben. Und zu Yom Kippur, die höchste Feiertag in Israel, das ist mein Geburtstag, ist mein gutes Werk für mich, für meine Mutter, denn sie müsste nicht fasten, weil ich geboren war. Zu Yom Kippur sagt jeder Jude, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht helfen, weiterhelfen. Denn so schuldig bin ich an dich, dass ich weiß gar nicht über mein Schuld, mein Chata, mein unerkannte Schuld. Ein ständiges Thema, auch in dem Psalmen, vergib mir mein unerkannte Schuld. Aber das Gesetz kann mir nicht helfen. Judentum ist so ein Gesetzesglauben, das kennen Sie von Paulus, in die Auseinandersetzung zwischen Juden und Judenchristen. Israel, um zu überleben, doch die Rabbiner haben sich tiefer verankert in das Gesetz. Torah ausgelegt durch mündliche Torah, die dann schriftlich in Mishnah, 2. Jahrhundert nach Jesu, und dann im Talmud. Es gibt 2 Talmud. Aber das war im Gang bei der Zeit Jesu. Die Gesetzlichkeit als ein Mittel, uns gegen Evangelium abzuwehren. Aber das ist nicht biblische Judentum. Ich halte 4 Vorträge, ich weiß nicht, ob ich hier gesprochen habe, zu der Grundlage des Judentums aus biblischer, reformatorischer Sicht. Jesu-Judentum. Und das hat nicht mit Gesetz zu tun. Sicher hat es mit Gesetz zu tun, mit den 5 Bücher Mose. Aber es hat viel mehr, mit viel mehr als das zu tun. Das jüdische Glaube ist kein Gesetzesglaube, das biblische Judentum. Es ist zu Gesetzesglaube geworden. In der Kampf zwischen Juden und Judenchristen. Komm ich um, so komme ich um. Mordecai ging hin und tat alles, was ihn Esther geboten hat. Wer befehlt jetzt? Wie in die meisten jüdischen Familien, die Frau, nicht wahr? Ja, ja, so ist es. Mordecai ging hin und tat alles, was ihn Esther geboten hatte, wo er, sie, man sieht die wachsende Persönlichkeit. Er hat sie erzogen und jetzt sie spielt, wie bei Deborah. Das hat mit unser Wachstum im Glaube. Öfters erlebe ich und habe ich erlebt in meiner Gemeinde, jemand, die fromm ist und eine Freundin von ihr wird zum Glaube kommen. Und mit der Zeit die Freundin im Glaube wird der, der die Beispiel gibt für die, die ihr geholt hat, der tiefer im Glaube gekommen ist. Das ist eine sehr merkwürdige Entwicklung. Hier wäre Entwicklung und deswegen solche Treffung. Denn Glaube ist nicht eine private Anliegen. Wer sein Glaube sagt, ich brauche nicht Kirche, ich brauche nicht Gemeinde, ich brauche das alles nicht. Mit der Zeit wird er sehr schnell sein eigener Gott zusammenbasteln, wie er ihn haben will. Du sollst kein Gleichnis von Gott, kein vollständiger geistlicher Vorstellung. Das ist eine große Gefahr bei Hauskreisen. Aber eine sehr große Gefahr heute. Viele Hauskreisen haben kleine Päpste. Ja, jetzt haben sie die Gelegenheit. Weg von der Kirche, nicht wahr? Das ist aber Land auf und ab. Ich komme Land auf und ab, überall. Und die haben ihr kleine Päpste und jetzt ist ihre Gelegenheit, ihre Theologie auf den anderen zu bringen. Und sie machen sich zu kleine Päpste. Die Papsttumproblem ist nicht nur in der katholischen Kirche. Es ist sehr stark unter uns. Kleine Leute, die wollen sich sehr stark machen und sie bestimmen über diese Hauskreisen und so. Wir brauchen den anderen und wir wachsen durch den anderen. Der Prediger ist ein Korrektur für uns. Und der richtige Predigt stellt uns in Frage. Luther hat immer gebetet, Herr, richte mich durch dein Wort, dass ich das Wort weitergeben kann. Wir wachsen zusammen im Glauben, nicht allein. Und auch nebenan mit Mann und Frau. Bruder Mössinger hat einmal gesagt, kann ich erinnern, meine Frau's Glaube ist nicht das gleiche wie meins. Und das ist sicher richtig. Männer und Frauen sehen anders. Das bedeutet, sind beide evangelisch und sind beide biblisch. Aber die Betonung einer Frau ist öfters ganz anders als die Betonung ein Mann. Und beide kann voneinander lernen. Ich lerne auch von meiner Frau. Und ich hoffe, vielleicht manchmal lernt sie von mir. Ja? Und am dritten Tag zog sich Esther königlich an. Ich überspringe viel, ich lese weiter. Fand sie Gnade vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter in seine Hand gegen Esther aus, dass sie reinkommen kann, auch wenn sie nicht geboten ist zu kommen. Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden, sagt er zu ihr. Esther sprach, gefällt es dem König, so kommt der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Das ist ihr Wunsch. Und was wäre der Wunsch bei der Herodes-Sache? Das würde auch was bei Mahl sein, ja, der Kopf von Johannes der Täufer. Hier aber sehr positiv, in ein sehr ähnlicher Zusammenhang. So kann das so oder so in der Bibel öfter sein. Das, was in einem Zusammenhang positiv und ein anderer total negatives ist. Sie umgehen mich wie brennende, wie heißt das in Psalm 118, wo gerade die Sprache, die umgeben mich, wie ist das brennende, das habe ich in meinem Buch und ich vergesse immer, was ich geschrieben habe. Aber gerade die Sprache, die mit Mose zu tun, die Gott sieht in ein brennender Dornbusch. Und hier ist diese Sprache umgekehrt, negativ, die gegen Jesus sind. Orten, wo große Gläubige gekommen sind. Ich habe in ein solche Gemeinde gesprochen, wo der Gründer der Basel-Mission, als die biblisch war, ist ihn jetzt total leer. Der Gottesgeist ist nicht mehr da, die ist woanders geworden, ist umgekippt. Und umgekehrt, Orten, die früher heidnische Land, zum Beispiel im Libanon, wie das war. Und Jesus ging in dieses heidnische Land, um das Evangelium zu bringen. Orten, die besonders, wir denken an Deutschland der Reformation. Luther hat mit Klarheit gesagt, wie lang bleibt es hier, Gottes Heiliger Geist. In andere Länder, die nie das erlebt hat, Indonesien, Südkorea und so weiter, ist Glaube sehr im Wachsen. Und dann, wie ist es bei der, als er Wein getrunken hatte, das kommt durch die ganze Sache, aber er wird jetzt das Positives tun, aus seiner Liebe zu essen. Da denken wir an Schindler. Schindler war ein Trinker und er war ein Playboy. Und er hat wunderbare Sachen getan für mein Volk. Wie ist das zu erklären? Ich habe das in ein Gebet über ihn geschrieben. Bei dir ist nicht unmöglich, Herr. Öfters ist das so, in schwerer Lage, Menschen, die nicht gut sind in sich, können sehr gute Dinge vorbringen. So hat einer dieser Franzosen, Rosemary, wie heißt der? Lusseron, Jacques Lusseron, der blind geworden war. Wer kennt die Jacques Lusseron? Der ging in ein Konzentrationslager, er war in der Widerstand, und er berichtet, dass in Konzentrationslager die besten Leute waren die Verbrecher. Warum? Man kann psychologisch sagen, sie haben gewusst über ihre Schuld und hier könnte sie das gut machen. Bei Schindler sicherlich auch. Aber was haben die Frommen für mein Volk getan? Sehr wenig, aber sehr. Die haben sicher die Hände gefaltet, aber was sonst? Und es war ein Playboy und Trinker, der das Positives getan. So dieser Trinken, sicherlich ist negativ, ist ständig vor, mindestens viermal. Alles, was er tut, tut er beim Trinken, aber hier tut es was Gutes. Vers 9, da ging Haman an dem Tage hinaus fröhlich und guten Mut, als er bei Abel Mordecai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht für ihn fürchtete, wird er voll Zorn über Mordecai. Weil die Juden anders sind und deswegen gehasst, weil sie Gottes Volk sind und wir auch. Vers 11, und zählte ihnen auf die Herrlichkeit sein Reichtums und die Menge seines Söhnes, erzählte der Haman, und alles, was ihn der König so groß gemacht hat, sagt er. Er gibt groß an und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Aber das alles ist mir nicht genug, sagt er. Vers 13, solange ich den Juden Mordecai sitzen sehe im Tor des Königs. Sitzen da im Sack, bußtuend, Zeichen der Tod. Das nennen wir Hybris. Er hat alles und er will mehr als alles. Wir müssen unsere Grenze kennen, liebe Brüder und Schwester. Was wir erreichen kann und was wir nicht. Jesus hat alles erreicht. Er verlangt nicht alles von uns. Wer versucht ständig mehr zu schaffen, als er schaffen kann, mehr zu tun, kommt sehr schnell in ein Gesetzesglaube. Es kommt darauf an, was ich getan habe oder über mein Geistesgabe, mein besondere Gaben. Das sagt genau das Gleiche. Vorsicht dafür. Wir sind alle mit begrenzten Gaben. Auch ich, der als universelle Genie von Mössinger dargestellt, ich bin kein universelle Genie, ich bin sehr begrenzt, fragen Sie nur meine Frau, in vielen Hinsichten, ja? Der Frau weiß immer, die Ehefrau am allerbesten. Mit Recht. Aber das alles ist mir nicht genug, überschreiten der eigene Grenze. Sege Jung, den ich nicht gerne zitiere, ich halte nichts von seiner Psychologie, aber er hat gesagt, eine zentrale Ursache der Neurose sind Menschen, die mehr von sich verlangen, als sie schaffen können. Sie kriegen eine Stelle, die über ihr Kopf ist. Ich sage immer in die Schule, wenn Leute abschreiben, wenn sie das tun und helfen Leute, die abschreiben, sie können vielleicht in eine Stelle kommen, die sie kriegen werden, aber es wird über ihr Kopf. Und das ist sehr gefährlich. Das sind viel hier psychologisch, aber auch christlich psychologisch. Wie wir den Herrn dienen, wie wir lernen Demut und wie wir lernen Grenze. Das gehört zu christlicher Nachfolge. Nicht zu Übermut.
Einschaltquote 150.000 dieser Art. Und was sagte er? Da sprach zu seiner Frau Selisch und alle seine Freunde, man mache ein Galgen 50 Ellen hoch und morgen früh sagt dem König, dass man Mordechai darin aufhänge. Und er spricht damit sein eigenes Todesurteil. Weil der wird selbst aufgehängt in seine Hybris.
Sehr merkwürdig, dieser über sein eigenes Todesurteil sprechen hat sein Positiv. Das Gleiche kann das Gegenteil. Wer hat sein eigenes Todesurteil ausgesprochen oder erlebt? Im Positiven sind David, Ehebrecher und Mörder, er muss sterben, nicht wahr? Mit Nathan und Paulus, Saulus für Damaskus. Todesurteil, entweder von denen ausgesprochen oder von Gott. Und das macht denen ausgerüstet zu große Gottesknechte. Hier aber das Negativ. So ist das ständig in der Bibel. Von Sprache, von Orten. Bethel, ein gesegneter Ort unter Jakob. Und unter Amos ein verfluchter Ort, der gleiche Ort. Das gleiche Bild, wie ich sagte, von Psalm 118, kann genau von allen Seiten kommen die gegen mich. Und von allen Seiten umgibst du mich her. Psalm 139, welche positiv. Jetzt wird plötzlich negativ in das Umkippen. Satan als die Äffchen Gottes. Nicht wahr? Hitlers ganze Sprache war biblisch, satanisch verdreht. Blut und Boden statt heiliges Land, arische Rasse statt auserwählte Volk, ein Land, ein Volk, ein Führer statt ein Gott, ein Volk, ein Land. Tausendjährige Reich, die keine tausendjährige Friedensreich, sondern ein zwölfjähriger Hassreich. Die ganze Sprache ist biblisch verdreht. Und vorsichtig, vorsichtig für die Menschen, auch die Pfarrer, die fromm reden. Oh, habe ich viel erlebt über, wie Pietisten reingelegt sind von frommer Sprache, wo dahinter nichts stand. Vorsichtig für fromme Gebärde, wo nicht dahinter steckt. Das schätze ich an Luther. Luther hat große Fehler gemacht, aber er war offen und ehrlich in seiner Art. Kein Scheinheiligtum. Ich kenne einen Pfarrer, der durch den Ort ging, so.
Er hat nur mit den Engeln gesprochen und nicht mit seiner Gemeinde. Ja, das ist auch, ja. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. An wen denken wir sofort? An Pharao und seine Träume. Tora. Und ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen. Was steht in das Buch mit den täglichen Meldungen? Was vergessen war. Wie bei Josef, was vergessen war, dass er rauskommen soll aus Gefängnis. Was steht da, ist, was Mordechai getan hat, um den König Leben zu erretten. Genau wie Josef. Gott kann manchmal der gleiche Methoden benutzen. Durchgehende Themen der Bibel, durchgehende Bilder. Fand sich geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs an der Schwelle der Wache hielten und den König gerettet hat. Und dann fragt der König, was hat er gekriegt? Und er hat gesagt, er hat es nicht bekommen. Und dann Vers 6, was soll man dem Mann tun, den der König gerne ehren will? Fragt der Haman. Interessant. Und Haman verblendet in sein hohe Stelle, denkt, das bin ich. Aha, er denkt, das bin ich. Ha, die Bibel ist sehr tief in seiner Kenntnis von uns. Wie leicht wir eitel sein können. Ich kann auch was da sagen. Ich stehe immer in Gefahr. Ich spreche für viele Leute. Es könnte mir sehr leicht kommen, dass ich denke, was für Gaben ich habe. Aber ich habe ein Antidot dazu. Ich denke an die Schlimmste, was ich je gesagt oder getan habe in meinem Leben. Und ich halte das immer vor Augen. Und dann merke ich, ich lebe nur aus Gnade, nicht aus Gaben. Und dass diese Gaben von Gott kommen und nicht von mir. Ich bin mein schlimmster Feind. Das weiß ich sehr wohl. Gott ist mein bester Freund. Und die Gaben, die ich habe, kommen von Gott. Und diese Gaben kann negativ sein. Die Stärke kann umkippen. Die Fähigkeit zu reden. Manchmal gehe ich zu weit. Und ich kann Menschen verletzen. Das ist immer mit jemandem, der temperamentvoll ist, nicht wahr? Und dann schlafe ich nicht gut ein, wie der König jetzt nicht gut einschlafen kann.
Lassen Sie sich nicht überheben. Erfolg ist die größte Gefahr für ein Jude oder für ein Christ. Nicht Unerfolg, sondern Erfolg.
Was soll dem Mann tun, den der König gerne ehren will? Haman aber dachte in seinem Herzen, wen anders soll der König gern ehren wollen als mich? Und er sagt mit königlich Kleider, ein Ross, wir denken sofort nochmal an Josef, die sehr starke Parallel hier. Mordechai wird zur zweite Mann im Reich, genau wie Josef. Vers 10, der König sprach zu Haman, eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der ihm im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Jetzt fällt sein ganzes Haus zusammen.
Aber wie viel Häuser fallen zusammen, weil wir uns überschätzen, weil wir eitel sind, weil wir uns mit rosarote Brillen sehen und nicht richtig verstehen, wie es mit uns steht. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Dann Vers 13 in die Mitte. Ist Mordechai, für den du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der Juden, so vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst für ihn vollends zu Fall kommen. Da sprach er zu seinen Freunden und seiner Frau, ist Mordechai, für den du zu fallen angefangen hast, von Geschlecht der Juden, so vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst für ihn vollends zu Fall kommen. Wer dich segnet, wird gesegnet. Wer dich verflucht, Abraham, wird verflucht. Und was war die Zeichen der Verfluchung vom Dritten Reich? Wie Bischof Wurm sagte, Feuer vom Himmel, Sodom und Gomorra, und das Teilung des deutschen Land. Das ist Salomo, die Verfluchung, weil er fremde Frauen und fremde Kulte im Land. Sein Reich wird geteilt sein. Und was ist die weitergehende Verfluchung? Ja, dass das Land geistlich leer ist. In Amerika gehen 45% die Bürger im Gottesdienst Sonntag. Und der evangelische Christen in Deutschland sicherlich nicht mehr als 3%. Das ist Verfluchung. Und wie es in unserer Kirche ausschaut, soll man in vielen Kirchen gehen. Soll nicht laut sagen als evangelischer Pfarrer. Aber ich würde nicht in jede Kirche und zu jedem Gottesdienst gehen. Sondern nur, wo Gottes Wort verkündigt ist. Und er kommt zumal. Und dann nochmal. Das geht durch immer trinken, ja? Schauen Sie. Vers 2, Kapitel 7. Sprach der König zu Esther auch an diesem zweiten Tag, als er Wein getrunken hatte. Das kommt immer bei diesem König vor. Natürlich, das ist ein Blödsinn. Das ist kein Beispiel. Hier in Baden gibt gute Wein. Ich weiß das, aber es entblößt dieser König. Immer bei Wein tut er was und sagt er was. Was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Man denkt sehr an Herodes. Und das ist klar, was sie bittet, Vers 4. Denn wir sind verkauft und ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Und dann Esther sprach, Vers 6, der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman. Aber Haman trat vor und bat die Königin Esther um sein Leben. Jetzt ist es klar, dass die Juden gerettet wird und Haman wird sterben. Einer hat mir, mehrere Brüder und Schwestern hat mir gesagt, dass einer der Nazi-Großen, als er dann aufgehängt war zu Nürnberg, hat gesagt, Purim, was passiert für denen, die gegen die Juden vorgehen? Ich weiß nicht, welche Nazi-Großen, mehrere Leute haben mir, das habe ich nie gelesen, aber ich glaube, das ist sehr möglich, denn Hitler hat sein Altes Testament gekannt und seine andere zum Teil auch und benutzt gegen Gottes Volk. Ich lese weiter, als das Wort aus des Königs Mund gekommen war, verhüllt sie Ammon das Antlitz und Habona, eine der Kämmerin für den König, sprach, siehe, es steht ein Galgen beim Haus Hammons, 50 Ellen hoch, den er für Mordechai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König sprach, hängt ihn darin auf. So hängt man Hammon an, den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Da legte sich des Königs Zorn, wie Gottes Zorn gelegt ist, nachdem Christus der Gute. Das Umgekehrte, der Gute geht ins Tod für uns. Die Umkehrung, hier ist das Böse, der vernichtet wird. Hier geht der Gute in Tod und der Sohn, der wahre König, das Vater hier, wird gelegt durch Jesu Kreuzes Tod. Genau die gleiche Zusammenhang
Der Zorn wird weg, aber in eine total andere Art und Weise und Zusammenhang. Da legt sich des Königs Zorn. Und dann die Wendung zugunst der Juden. An den Tag schenkte der König Ahasverus der Königin Esther das Haus Hammans, des Judenfeindes, und Mordecai würde von König empfangen, denn Esther hat ihm gesagt, wie er mit ihm verwandt sei. Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen hat, und gab ihn Mordecai, und Esther setzt Mordecai über das Haus Hammans. Und wir denken in diese ganze Geschehen am Torah, an Josef, an das Josef-Geschehen, wie er dann trotz Verfolgung, jede mögliche Art, trotz Leiden, ein Leiden, die sein eigenes Volk zugut kommt, wie er sagt, der Herr hat das gewünscht, denn wir haben deswegen diese 7 schlechte Jahre überlebt, wie dann Josef dann zu dieser Stelle als weiter Mann im Reich werden. Und natürlich diese ganze Tradition erreicht sein Telos, sein Ziel in Jesus, der Leidensweg, der total gerechte, unschuldige, damit sein Volk in ihn dann beide, das alte Bund, was er dann taufen wird, wenn er wiederkommt, und das neue Bund errettet werden von die letzte Feind, von Sünde, Teufel und Tod. Ich will am Schluss was Grundsätzliches sagen. Was soll unsere Beziehung als Christen zu den Juden sein? Was ich höre, ist ständig von einem Standpunkt oder andere. Ich gebe euch meine Meinung und ich glaube, ich bin in einer besonderen guten Lage, das zu geben. Erstmal, weil ich beide Jude und Christ bin. Ein Jude hört niemals auf, ein Jude zu sein. Ich habe 2 Identitäten. Die primäre, das ist der erste Tafel, die Beziehung zu Gott. Ich bin Christ. Die zweite, die ist im mitmenschlichen Bereich, mein Volk ist das jüdische Volk. Ich fühle mich weder als Amerikaner, wo ich einen Pass habe, noch als Deutscher, auch wenn ich sehr gerne hier verkündigen und dieses Volk liebgewonnen habe. Ich fühle mich völkisch gebunden an das jüdische Volk, die Gottes Volk ist. Ich stehe nicht in Konfrontation mit dem Land Israel als Judenchrist. Ich bin Judenchrist. Ich bin in kein Konfrontation Lager, denn mein Auftrag ist ein Heidenauftrag. Ich bin kein Paulus, aber Paulus wird zu Heidenmissionar. Ich bin auch zu Heidenmissionar, deswegen bin ich hier in Deutschland. Meistens lachen die Leute, wenn ich das sage, ja. Aber so ist es, ja. Ich will sagen, wie ich das vorstelle, was unsere Beziehung zu den Juden als gläubige Christen sein sollte. Denn das hängt mit diesem Buch zusammen. Ich sehe eine dreifache Beziehung. Alle diese Beziehungen haben mit der Endzeit zu tun und mit der Geschichte zu tun, aber keine von diesen Beziehungen darf auf Kosten des anderen. Ich werde euch die 3 sagen und die Gefahren, wenn eine von diesen 3 auf Kosten des anderen. Die erste ist Buße. Die Schuld, die wir Christen, ich bin auch Christ, Primärchrist, an die Juden haben. Ich trage sogar ein lutherischer Talar und Luther ist nicht unschuldig an diese ganze Sache. Die Schuld, die wir an dieses Volk haben, ist haarsträubend und darf sich nie wiederholen. Es ist haarsträubend, denn was wir Juden unter dem Kreuz erlebt haben, durch Jahrhunderte und Jahrtausend, könnte man Bücher und Bände darüber schreiben, was wir in Russland unter dem Kreuz erlebt haben, unter den Zaren, was wir erlebt haben in Rheinland unter dem Kreuz, bei den Kreuzzügen und so weiter. Die Schuld an die Juden ist haarsträubend und kann nicht getilgt werden. Es kann vergeben werden, aber kann nicht getilgt. Die zweite ist die Zeugnis gegen die Juden. Und das darf man nicht verneinen, denn es ist zutiefst biblisch. Und das hängt mit unserer Unterstützung, wie hier sehr deutlich, von den Judenchristen in Israel. Die erste Missionsbefehl ist nur an Juden, Matthäus 10. Gehe nicht auf die Heidengasse oder die Samariter, sondern allein zu die verlorene Schafe des Hauses Israel. Was dahinter steckt, habe ich in mein Buch ausgelegt, mein Glauben, meine Welt. Das ist eine sehr vielschichtige Sache. Der zweite, Matthäus 28, fängt mit den Juden natürlich an. Das bedeutet, zu verneinen, Zeugnis unter die Juden, ist total unbiblisch. Die Art und Weise, wie wir das tun, das ist ein anderes Thema. Meine Frau hat mich nie missioniert. Gott sei Dank. denn sie werde die Ehe zerstört und sie werden mich sicherlich nicht den Weg zu Jesus geöffnet. Man missioniert nicht in eine Ehe. Sie hat ihr Glaube an Jesus in Demut gelebt und mich gereizt damit, dass sie was hat, was ich nicht habe. Und das ist Frieden mit Gott, wie Billy Graham alles auf dieses zentrale Thema bringt. Die dritte ist die endzeitliche Engagement für Israel. Denn niemand zweifelt oder zweifeln soll unter uns, dass dieses Ereignis der Rückkehr am Ende der Tag ein zutiefst messianisch-prophetisches Ereignis. Das ist durch die ganze Prophetie und so weiter. Alle diese drei müssen in Einklang gebracht werden. Wer betont die Schuld auf der Schuld im Mittelpunkt? Wie die Kirchen. Wird keine Judenmission akzeptiert, keine Zeugnis an die Juden und wird gegen die endzeitliche Israel, wie die Kirchen sind. Sie sagen das nicht so direkt, aber das ist meine Erfahrung. Total einseitig. Wer, und das ist vielleicht für euch die größere Gefahr, wer Judenmission oder Zeugnis unter die Juden, und das kann man in die große Gefahr, denn wir haben Judenchristen in Israel, die eine Herausforderung für die frommen Juden sind. Das wird zu Konfrontation. Da hört man, wird vielleicht ein Antimissionsgesetz, ich glaube es gar nicht, aber man hört das, man hört über Unterdrückung, man liest in den Medien über die Juden und dann langsam schleicht ein neuer Antisemitismus ein, in Form Antizionismus. Die bösen Juden, unsere Priorität sind für die Judenchristen und wir tun genau das, was die Kirche im Dritten Reich getan hat. Wir haben die Priorität gegeben, die Christen und die Juden verkauft auf Kosten unserer eigenen Seele. Das soll niemals passieren. Und das Dritte, total Betonung auf die endzeitliche Lage der Juden. Ich sage nicht Namen, aber es gab eine. Der Ständige hat kein Zeugnis unter den Juden gegeben. Er hat nur, weil alles Betonung über die Endzeit, immer wenn was passiert in die Welt, in die Schnakeninsel oder irgendwo in der Offenbarung eine Stelle gefunden, irgendwo in die Prophetie. Und das führt zu alle mögliche Art von, wie heißt das Wort, Rosemarie? Von Spekulation ist das Wort. Manchmal kommt die Wort nicht richtig raus. Spekulation. Dass man spekuliert über alles. Alles ist irgendwo in Offenbarung oder in die Prophetie. Und das wird zu einer total verkehrter biblischer Einstellung. Und Judenmission und Zeugnis wird abgelehnt. Es geht nur über die Endzeit. Diese drei Faktoren müssen in Einklang gebracht. Jeder trägt eine Riesengefahr, wenn das in den Mittelpunkt gestellt auf Kosten des anderen. Erkenntnis unserer Schuld, Leben aus Buße in Bezug zu den Juden, Zeugnis unter die Juden, wie die Mission Befehle, beide, Matthäus 10 und 28, uns gegeben, so tief biblisch, und endzeitliche Engagement für Israel. Wenn eine dieser auf Kosten des anderen, gehen wir verkehrte Wege. Und meine größte Angst, persönlich, in unseren Kreisen, ist ein neuer Antisemitismus in evangelikalen Kreisen wegen der Konfrontation zwischen Judenchristen und Juden in Israel. Und dann die Sage, unsere primäre Verantwortung ist für die Christen und dann gegen Israel. Und Israel wird immer frommer sein und mehr Probleme dann mit den Judenchristen. Das wird kommen und dann finden wir sich in die Lage Pauluses und dann fangen wir an, die Kirchengeschichte nochmal zu wiederholen und dann kommt Antisemitismus. Und ich sage euch eines, wer am Ende der Tag ein Antisemit ist, betet nicht den Gott an, den ich anbete. Denn Jesus starb als König der Juden. Das ist die primäre Aussage des Kreuzes, eine Bestandteil und Deutung des Kreuzes, die Rembrandt sogar in drei Sprachen das unterstreicht. Und ich sehe das als eine Riesengefahr, aber ich sehe es, die Gefahr der Kirche ist die Gefahr der Einseitigkeit in Bezug zu Schuld. Und die größte Gefahr auch in Bezug nur endzeitliche Betonung auf Israel, keine Zeugnis mehr, alle. Es gibt viel Gefahren. Wir Juden wissen das. Wir riechen Gefahren von weit weg. Aber bringen diese drei nicht durcheinander, sondern in Einklang miteinander. Erkenntnis, die Lage, das Buße, die Schuld, die missionarische Auftrag an die Juden und die endzeitliche Engagement für das Volk Israel. Und wenn sie das alles zusammenbringen können, Das wird nicht so einfach. Dann gehen Sie, glaube ich, auf den richtigen biblischen Weg. Ich glaube, das glauben Sie auch, Bruder Schla. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, denn wir hören ständig eine Standpunkte oder andere. Wir müssen das zusammenbringen in einer Einheit. Amen, wir beten. Ja, Herr Jesus, ich will mich auch mit dem deutschen Volk identifizieren. Ich bin Pfarrer hier. Und du erkennst unsere Schuld an dein Volk. Wir bitten, dass wir das nicht weg von Augen bringen, sondern dass wir bewusst darüber sind. Die Schuld kann vergeben sein, die Verantwortung bleibt. Und wir erkennen dein Wort, und dein Wort führt uns zu Zeugnis unter den Juden. Das ist sehr klar. Und zur Unterstützung von den Juden, Christen in Israel, in Amerika und wo sie sind, auch in ihrer Not. Gib uns die Kraft dazu zu stehen. Und wir wissen über die endzeitlichen prophetischen Ereignisse jetzt in Israel. Die Rückkehr über schreckliche Leiden, die Feinde von allen Seiten gegen dein Volk. Lasst uns niemals vergessen, dass dieses Volk dein Volk ist, auch wenn dieses Volk Fehler macht, auch wenn die Welt dagegen ist, auch wenn diese Regierung sogar gegen Judenchristen ist. Lass uns niemals vergessen, du kommst. Du kommst als König der Juden, denn wir werden vorher entrückt und du willst dein Volk taufen. Gib uns die Kraft der Geistesscheidung und die Fähigkeit, diese drei immer vor Augen zu bringen, keine auf Kosten des anderen. Wir danken dir, Herr Jesus, denn du bist der, der uns versöhnt hat mit dem Vater. Und du willst uns in Frieden führen auf dein guter und gerade Wege. Amen. Wir beten gemeinsam, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.